ARD.
Wir hoffen auf besseres Wetter nächste Woche. Wir hoffen auf ein Leben nach dem Tod. Wir hoffen, dass die Fußballnationalmannschaft endlich Weltmeister wird.
Oh ja.
Ja? So, das sind alles schöne Dinge, die haben ihre Berechtigung, aber es sind Dinge, die entziehen sich unserer Machbarkeit. Mhm. Und Zuversicht bezieht sich immer auf etwas, was unmittelbar bald möglich ist, also auf eine nahe Zukunft und Achtung, auf etwas, was wir aktiv beeinflussen können.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Dominique Knoll.
Er ist Neurologe, Psychiater, Wissenschaftler, Bestsellerautor. Professor Volker Busch ist heute bei uns. Herzlich willkommen.
Das ist wunderschön, bei Ihnen zu sein. Dankeschön.
Sie kennen sich ja schon ein bisschen aus bei uns.
Ein bisschen.
Wissen, wo die Kaffeemaschine steht und
richtig.
So weiter.
Die Toilette.
Auch, ja, das ist das Wichtigste überhaupt. Vor 2 Jahren waren Sie ja schon mal zu Gast bei uns im Radiotalk hier auf der blauen Couch. Da haben wir über medialen Dauerkonsum gesprochen, über Reizüberflutung. Heute haben Sie eins meiner absoluten Lieblingsthemen mitgebracht.
Oh.
Da beschäftige ich mich auch schon sehr lange damit, weiß aber ungefähr ein Fünftel von dem, was Sie wissen. Es geht die Zuversicht, um Humor, um Leichtigkeit und um unsere innere Stärke mit einer bemerkenswerten Enthüllung. Also da sprechen wir nachher natürlich noch in aller Ausführlichkeit drüber. Haben Sie denn heute schon über irgendetwas in Ihrer Zukunft nachgedacht?
Tatsächlich ganz unmittelbar, ob dieser Zug pünktlich ankommt, der mich nur von Regensburg nach München bringen sollte.
Ja.
Aber es ging einiges schief und da habe ich kurz überlegt, wie ich mich bei Ihnen entschuldigen kann, wenn ich ein paar Minuten später komme. Das war das Einzige. Und das ist eigentlich typisch für den Menschen. Wir denken ständig in die Zukunft, nach Studien sogar ungefähr alle 3 Minuten, aber interessanterweise nicht so sehr weit. Also wir denken oft an die Zukunft, aber nicht so sehr weit. Die Zukunft hat für uns was mit dem Alltag zu tun. Ne? Wer holt die Kinder vom Kindergarten ab und was kaufe ich heute noch ein? Und so war es heute auch. Meine Zukunftsgedanken gingen um diese Sendung hier.
Ich ertappe mich da auch dabei, dass ich in meinem Gehirn meinen kompletten Kalender der nächsten 4 Tage so durchrattere immer wieder. Und da muss ich dann da los, damit ich da pünktlich hinkommen kann und dann noch zwischendrin einkaufen und so weiter. Ne?
Ja.
Also das beschäftigt uns schon sehr alles.
Die Zukunft ist sehr alltagsnah in der Regel.
Was tun Sie denn, wenn Sie merken, jetzt wird es mir ein bisschen viel mit diesen Zukunftsgedanken, vor allem was den schnöden Alltag angeht. Holen Sie sich da aktiv raus?
Ja, hole ich raus. Also ich bin ein großer Verfechter davon, immer wieder zurückzukommen in die Gegenwart, denn nur da werden wir ruhig. Da beruhigt sich unser Nervenkostüm, unser Gehirn kommt zur Ruhe. Und das kann man durch verschiedene Techniken. Bei mir ist zum Beispiel Aufenthalt in der Natur eine unfassbar hilfreiche Technik, wenn ich es so nennen möchte, um wieder ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Ne? Aber es helfen auch Atemübungen. Manchmal auch die Tiefenatmung hilft, dass sich diese Zentren im Kopf, die uns ständig an die Zukunft abschweifen lassen, wieder zurückzuholen ins Hier und Jetzt. Ja, das nutze ich viel und brauche ich auch, damit ich nicht durchdrehe.
Aber es ist interessant, ne, dass man auch als Profi da durchaus reingeraten kann.
Absolut.
Ne?
Ja, ich glaube, ich habe alle Fehler gemacht auf dem Gebiet, die ich auch machen
Deshalb
kann.
Wissen Sie jetzt so gut Bescheid.
Zumindest deswegen interessiert mich das Thema, sagen wir so.
Waren Sie denn eigentlich schon immer ein zuversichtlicher Mensch oder haben Sie sich das drauf geschafft?
Das ist eine sehr schöne Frage, eine sehr philosophische Frage. Ich muss mir überlegen, dass ich nichts Falsches sage. Ich glaube, ich war immer schon sehr zuversichtlich. Ich bin natürlich aus dem Rheinland.
Das hilft vielleicht die sind auch. Ja aber auch nicht immer alle gut drauf.
Das ist vielleicht auch nur ein Gerücht. Ja. Aber nein, ich war, glaube ich, immer ein zuversichtlicher Mensch. Was ich recht gut kann, glaube ich, zumindest bestätigen, dass viele liebe Menschen um mich herum sehr schnell alternative Möglichkeiten für mich finden und neue Perspektiven. Also witzigerweise erzählen mir das auch einige Patienten, die bei mir in Behandlung sind, dass ich schnell Möglichkeiten finde in einer Situation, die eigentlich nicht gut ist. Also wenn es um schwere Erkrankungen geht oder so. Da scheine ich irgendwie eine Fähigkeit zu haben. Und was mir auch hilft im Leben, ist tatsächlich Humor. Ich bin ein sehr launiger Typ, lache gerne und finde auch gern das Komische in Dingen. Ne? Manchmal leichter, manchmal tue ich mich auch schwerer, aber ich kann das recht gut. Und das hilft mir unfassbar in meinem Alltag sozusagen nicht schwer zu werden über dem, womit ich mich tagtäglich beschäftige.
Humor ist ja auch ein ganz wichtiges Kapitel in Ihrem Buch Kopf hoch, mental gesund und stark in herausfordernden Zeiten, so heißt es. Da ist schon wieder ein Spiegel-Bestseller-Papa drauf.
Ja, da freuen wir uns sehr. Wir sind Platz 2, waren ganz überrascht.
Nicht schlecht. Nach wenigen
Tagen ist es so hochgegangen.
Ja. Ist aber auch echt total schön zu lesen.
Danke.
Viele schlaue Gedanken drin. drin und es ist lustig. Ja. Also da alleine, da lernt man schon, warum das wichtig ist, mit Humor an dieses Leben ranzugehen, dadurch eine gewisse Leichtigkeit zu kriegen und in die Zuversicht zu kommen. Aber das besprechen wir noch natürlich ganz ausführlich. Jetzt wollen wir Sie erstmal noch ein bisschen besser kennenlernen, einen Menschen vorstellen. Sie wissen das. Wir haben Ihnen wieder einen Lebenslauf geschrieben.
Oh.
Und ich darf Sie bitten, den jetzt mal vorzulesen.
Oh,
und
den habe ich gar nicht vorher durchgelesen. Ich bin gespannt, was ich hier jetzt erfahre über mich. Ich heiße Volker Busch und ich möchte Menschen lieber gesund halten, als ihre Symptome zu behandeln. Meine große Leidenschaft ist die Welt von Geist und Gehirn. Eigentlich wollte ich die Musik zu meinem Lebensinhalt machen, dann bin ich doch in der Medizin gelandet und bin glücklich damit geworden. Der Klinikkarriere habe ich ein Leben als Reisender und Schreibender vorgezogen. Auf der Bühne zu stehen, unterhaltsame Informationen zu präsentieren, das kann ich gut. Und das mache ich sehr gerne. Aktuell beschäftigt mich die zunehmende Verunsicherung der Menschen und ihre mangelnde Zuversicht. Meine eigene Zuversicht kommt aus den zwei wichtigsten Dingen in meinem Leben, der Liebe und der Musik. Was ein wunderschöner Lebenslauf. Und ich kann das komplett bestätigen.
Sehr schön, da freuen wir uns. Ich möchte Menschen gesund halten. Ich habe auch so ein bisschen in Ihren Podcast reingehört. Der heißt Gehirn gehört. Und man hat wirklich das Gefühl, Ihnen ist das mit großer Leidenschaft wichtig, ne? Nicht nur die Symptome zu behandeln.
Ja, das war tatsächlich, das hat mich im Medizinstudium schon gestört, dass wir nur über Pathologie, also über das Kranke reden. Mhm. Natürlich ist das auch der Auftrag der Medizin, das macht schon Sinn. Aber wenn Sie sich die ganze Zeit nur mit negativen und krankheitswertigen Dingen auseinandersetzen, dann kann das schon schwer wirken. Und Medizin sollte für mich mehr sein als nur das Ausgleichen von Symptomen. Man kann manchmal Menschen ins Plus verhelfen, ins Glück, ins Wohlbefinden. Das ist etwas ganz anderes als nur Symptome ausgleichen. Und ich brauchte viele Jahre, um das zu verstehen. Und deswegen hat sich in mir irgendwann so der Wunsch verfestigt, nicht nur Krankheiten zu behandeln, sondern sie zu verhindern und Menschen psychisch zu einem Leben zu verhelfen, mit meinen bescheidenen Mitteln, dass sie glücklich sind, zufrieden sind mit dem, was sie haben, dass Partnerschaften gelingen, dass beruflicher Stress besser bewältigt werden kann und so weiter und so weiter, dass die Rucksäcke einfach leichter werden, die man so durchs Leben durchträgt. Und das kann ich jetzt unter anderem mit meinen Podcasts, meinen Büchern oder mit meinen Bühnenauftritten sehr gut. Und das ist eine schöne Ergänzung zu meinem klinischen Tun.
Weil ich glaube, das hat man immer gar nicht so auf dem Schirm, dass diese negativen Gedanken, dieser Pessimismus, Sorgen und Ängste, das macht uns ja wirklich krank.
Ja.
Und was ich aus Ihrem Buch gelernt habe, dass man da zum Teil dieselben Symptome hat, wie wenn man in der schlimmen Situation ist. Also alleine das Denken darüber, die pessimistische Angst vor etwas, stresst uns genauso mit denselben Symptomen.
Genau. Unser Gehirn kann, wenn es etwas hört oder wenn wir etwas lesen, Bilder bauen, ganze Geschichten, die sich für uns so anfühlen, als wären sie echt. Das kennen wir, wenn wir in einen spannenden Roman versinken oder wenn wir in einem Kinofilm träumen und die Geschichte so hautnah miterleben, als wären wir der Hauptdarsteller. Ne? Wir kennen das also auch aus vielen schönen Situationen. Aber genauso ist es eben, wenn wir eine schlechte Nachricht aus dem Fernsehen oder dem Radio oder der Zeitung nach der anderen hören oder wenn wir im Kollegium mit Menschen zusammen sind, die uns ständig nur mit negativen Geschichten konfrontieren, dann fühlen wir die so am eigenen Leib, als wären wir selber Hauptdarsteller. Und das ist dann für uns Stress.
Das heißt, eigentlich auch bei der Wahl der Freunde oder des Bekanntenkreises gucken, dass das nicht so negative Menschen sind.
Ja, oder zumindest, wenn man sie trotzdem lieb hat.
Ja.
Und dann würde ich natürlich nicht empfehlen, ihnen aus dem Weg zu gehen. Freundschaften sind etwas Wichtiges. Aber man muss sich dann schützen. Man darf auch in einer guten Freundschaft oder Partnerschaft dem lieben Menschen sagen, du, pass auf, du kannst dich auf mich verlassen, ich bin immer für dich da. Aber ich brauche jetzt mal kurz Abstand. Ne, denn wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht anstecken mit dem Negativen. Und das gehört dazu. Das mag vielleicht im ersten Moment etwas herzlos klingen, das ist es aber nicht. Nur weil wir uns auch schützen und immer wieder zu uns selbst kommen, haben wir überhaupt die Kraft, danach wieder jemandem die Hand zu reichen.
Das ist im Prinzip eine gesunde Abgrenzung, stattfindet.
Genau.
Ihr Vater war Industriekaufmann, die Mutter Lehrerin.
Stimmt.
Sie sind ein talentierter Schlagzeuger, immer noch oder gewesen?
Naja, talentiert.
Naja, Sie hätten sogar nach dem Abi ein Stipendium bekommen, oder?
Ich hätte ein Teilstipendium.
Also ich dachte, das ist ganz bescheiden.
Ja, ich hätte schon noch einiges draufzahlen müssen, etwa die Hälfte. Und mir fehlte der Mut, mit 19 einen Kredit aufzunehmen.
Da ist aber auch ein ganz schön großer Schritt. Ne?
Ja, man hätte ein Jahr ans PIT in Los Angeles geben können, also Percussion Institute of Technology. Das ist eine ganz berühmte Musikschule oder Percussion- und Drum-Schule. Und meine Eltern hatten dafür jetzt nicht das Verständnis, einen Kredit aufnehmen zu lassen oder mir selber Geld zu geben für dieses etwas absonderliche Studium. Und deswegen musste ich es dran geben. Aber ich habe dann als Student immer noch viel in Bands gespielt, ein bisschen Geld verdient, um mein Studium zu finanzieren mit Schlagzeug. Und das ist lange ein beliebtes Hobby geblieben.
Jetzt auch noch?
Jetzt nicht mehr, aber, das ist lustig, dass Sie fragen, die Geschichte stimmt wirklich. Ich habe vor wenigen Wochen mit meiner Frau besprochen, dass ich eigentlich gerne wieder ein Schlagzeug hätte. Und das Tolle ist, ich habe auch einen Raum dafür. Also ich habe eigentlich keine Gründe mehr, es nicht zu tun. Ja. Das klingt ja so ein bisschen nach Midlife-Crisis, aber ist es nicht. Ich würde gerne wieder spielen. Ich konnte jetzt nicht, weil ich sehr viel Zeit in dieses Buch gesteckt habe, 1,5 Jahre daran geschrieben. Es hat mich sehr viel Kraft und natürlich auch Leidenschaft gekostet. Aber jetzt ist es fertig und wir bringen es unter die Menschen und jetzt entsteht wieder etwas Freiraum und ich denke, dass ich es machen werde.
Sehr cool. Finde ich gut. Ja. Irgendwann lerne ich auch nochmal Klavier. Ich habe mir auch was vorgenommen. Ist, ja, das wird nochmal passieren.
Perfekt.
Der Arztberuf, der lag ja aber nicht so auf der Straße für Sie. Ne? Also da gab es erstmal diese Idee, vielleicht ja Musiker.
Ja.
Und dann haben Sie Zivildienst gemacht. Und was haben Sie da genau gemacht im Zivildienst?
Habe ich Rettungsdienst, also eine Ausbildung gemacht als Rettungssanitäter und habe dann selber auch Rettungssanitäter ausgebildet nachher. Also war auch sozusagen Lehrrettungssanitäter, nannte man das damals. Und habe das nach meinem Zivildienst noch ein bisschen weitergemacht als Beruf, 2 oder fast 3 Jahre. Und dann erst habe ich angefangen zu studieren, ja.
Und da haben Sie dann in Halle Humanmedizin studiert?
Ja, genau.
Und dann kam die Sonnenfinsternis 1999 und ich glaube, Sie wissen noch, wo Sie die gesehen haben, oder?
Richtig, ich wollte die unbedingt sehen. Ich war so vernarrt, diese Sonnenfinsternis, haben wir ja in Deutschland nicht so oft, gell?
Ja, kann mich auch noch dran, ich glaube, das weiß schon, jeder noch.
Ja, genau, genau. Und in Sachsen-Anhalt war klar, dass es meteorologisch nicht so der große Burner sein würde. In Bayern aber ja. Und dann bin ich heruntergefahren und habe mir mehrere Städte angeguckt in den Tagen um diese Sonnenfinsternis. Und an diesem besagten Augusttag war ich in Regensburg. Und das war ein so unfassbarer Tag. Skurril, also verrückt, diese Dunkelheit dann und viele Menschen kennengelernt. Das war so toll. Es hat mich bewegt irgendwie. Und da habe ich mich so verliebt in die Stadt.
Kann ich gut verstehen. Haben Sie da einen Lieblingsplatz?
Ja, die Steinerne Brücke.
Na klar.
Ja, das ist irre. Die älteste Steinbrücke in Deutschland. Und man sieht auf diese, Regensburg wird ja durchteilt durch die Donau in so 3 kleine Inseln. Obere Wörth, Untere Wörth, Stadt am Hof. Und man geht da also von der Altstadt auf eine dieser Inseln rüber. Und das ist einfach ein ganz, ganz schöner Ort. Und da stand ich lange, witzigerweise meine spätere Vermieterin kennengelernt. Und dann war klar, ich bleibe in Regensburg.
Und nach wie vor happy da.
Ja, schön. Jetzt habe ich auch eine Frau gefunden dort. Bin sehr glücklich. Und jetzt darf ich sogar in Bayern bleiben. Was sagen Sie jetzt?
Eingebürgert. Juhu. Die Zuversicht. Ein Thema, das wichtig ist angesichts der Tatsache, dass 32% der Menschen in Deutschland tatsächlich das Gefühl haben, ich bin psychisch nicht gesund. Und damit liegen wir tatsächlich auf Platz 1 mit Großbritannien. Im europaweiten Ranking.
Das ist doch irre, oder?
Was ist denn da passiert?
Also ich finde diese Zahl so unglaublich beeindruckend und trotzdem sie so erstaunt, deckt sie sich mit meiner Erfahrung. Diese Verunsicherung, oh Gott, was wird nur werden, ist ein Grundgefühl, was ich bei vielen Menschen feststelle oder festgestellt habe, die sich bei mir in der Institutsambulanz vorstellen. Sie äußern das auf verschiedene Weise. Manche haben Ängste vor der Zukunft, manche haben Schlafstörungen, Kopfkino, können nicht mehr abschalten. Manche haben auch körperliche Symptome, dass sie irgendwie unruhig werden und
das kommt ja mit
Verdauungsstörungen.
Darum, ne?
Ganz genau. Ja. Also Verunsicherung zeigt sich auf verschiedenen Ebenen, aber sie zeigt sich eben. Der Körper drückt das aus. Und da stimmt doch was nicht. Und dann habe ich diese große Studie einer deutschen Krankenkasse gefunden, die das auch in Zahlen belegt hat. Jeder Dritte ist nicht krank, so dass er in eine Klinik müsste, viel Medikamente bräuchte. Aber er fühlt sich auch nicht ganz gesund. Da ist etwas da draußen, was mit unserer Seele was macht.
Ja, wir leben aber auch in heftigen Zeiten.
Absolut.
Wenn man sich überlegt, es sind viele Ungewissheiten in der Welt, der Klimawandel, die AfD, Kriege, Angst vor Altersarmut und so weiter. Also da strömt schon wahnsinnig viel auf uns ein und dazu kommen dann eventuell auch noch private Krisen, Krankheiten und so weiter. Also schon ein Paket gerade.
Genau, jeder hat immer einen Rucksack zu tragen. Wir haben alle Probleme, vielleicht im Arbeitskollegium, haben vielleicht eine gesundheitliche Sorge, eine finanzielle Schwierigkeit. Das sind so Rucksäcke, die wir alle haben. Aber dazu kommt eben jetzt noch genau das, was Sie sagen, dass da draußen eben noch ganz, ganz viel Ungewissheit herrscht, wirtschaftlich, politisch. Und das macht es in der Summe für viele sehr schwer.
Warum tun wir uns denn so schwer, mit Ungewissheiten zu leben? Weil man könnte ja eigentlich schon sagen, okay, ich kann das jetzt nicht beeinflussen. Das wird eine Entwicklung nehmen. Ich bleibe bei mir.
Ich bin überzeugt davon, dass das ganz viel damit zu tun hat, wie wir in den letzten Jahren sozialisiert waren. Wir waren es nämlich gewohnt, Ungewissheiten zu beseitigen. Wir haben die Fähigkeit und die technischen Möglichkeiten gehabt, eigentlich größtmögliche Gewissheit zu schaffen. Allein die Apps auf unserem Handy, die uns Gewissheit geben, wo ich einkaufe, in welches Restaurant ich abends gehe, wie das Wetter wird dabei. Ich kann ja alles recherchieren. Und ich kann mir eigentlich rund um die Uhr aller Sachen gewiss sein. Und das hat uns natürlich über Jahre in eine Illusion von Sicherheit getränkt.
Und auch in so eine Überraschungsarmut,
richtig,
oder?
Richtig, genau. Wir waren es gar nicht mehr gewohnt, das Unweckbare, das Unklare irgendwie im Leben zu haben. Und das trifft uns jetzt mit einer Wucht und sozusagen mit einer Intensität, dass wir erstmal lernen müssen, damit umzugehen. Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen in Kulturkreisen, denen es nicht so gut ging in den letzten 30 Jahren wie uns, dass die sich nicht ganz so schwer tun mit den Krisen, weil die das gewohnt sind, experimenteller und, sag mal, spielerischer an das Leben ranzugehen. Aber wir, die wir unser Leben, ich sag's mal etwas in Anführungsstrichen, wie eine Excel-Tabelle geführt haben, alles feinsäuberlich ausgerechnet, geplant und so, die tun sich natürlich schwer, wenn diese Gewissheiten plötzlich wegbrechen.
Ich glaube, das ist halt auch unser Jahrgang. Also ich bin 1970 geboren. Ich habe da gerade mit meinem Freund lustigerweise erst drüber gesprochen, der ist Jahrgang 69. Und wir sind halt in einer total fetten Zeit aufgewachsen.
Ja, genau.
Ich war in den 80ern Teenager. Hey, nicht umsonst ist die Musik der 80er und dieses Lebensgefühl mögen wir es immer noch so gerne. Ja. Was einfach eine coole Zeit war. Und da gab es auch schon Unglück auf dieser Welt und Krankheit und auch Kriege auf dieser Welt. Aber das ist alles so wahnsinnig nah gekommen jetzt. Ne?
Das ist noch ein weiterer Grund. Und dass die schrecklichen Dinge, die natürlich sich auch in den 70er, 80er Jahren zugetragen haben, uns oft im Alltag nicht so schnell erreichten. Mhm. Allenfalls durch eine Tageszeitung oder durch Tagesschau oder durch Radio, aber nicht mit einer solchen Breitseite wie heute, wo wir die ganze Welt in unseren Hosentaschen mit uns rumtragen.
Im Handy, ja,
und zwischen TikTok und Twitter eigentlich alles von der Welt erfahren. Vieles davon ist gar nicht relevant, aber es erreicht uns doch. Und deswegen kommt die Welt, sag mal, näher an uns heran und auf unsere heimische Wohnzimmercouch.
Jetzt haben wir besprochen, was da alles so schrecklich ist gerade, aber wir haben natürlich ganz viele Ideen von Ihnen, die Sie dabei haben. Was passiert denn eigentlich in unserem Gehirn, wenn wir in diesen Krisenmodus geraten? Also was passiert da genau? Das können Sie ja gut erklären als Neurologe.
Wenn unser Gehirn erkennt, oh Gott, da könnte was Schlimmes passieren, werden zunächst mal bestimmte Gebiete im Schläfenlappen aktiv, die man Amygdala nennt. Griechisch heißt das übersetzt Mandelkerne, weil sie tatsächlich auch so aussehen wie eine Mandel, sind sehr, sehr klein. Zwei Stück davon haben wir, also auf jeder Seite ein. Und die Mandelkerne sind dafür da, den Organismus jetzt in eine Stresssituation zu verhelfen. Das heißt, das Herz geht schneller, wir atmen tiefer, wir werden wach, aufmerksam, die Sinnesorgane arbeiten auf Hochtouren und wir kommen in eine Stresssituation, damit wir möglicherweise kämpfen oder fliehen können. Das ist in sich eine gute Reaktion und nichts Krankhaftes.
War früher ja auch mal lebenswichtig.
Richtig, genau so ist es. Gut, dass wir das haben, könnte man sagen. Sonst hätten wir sozusagen vor keinem Säbelzahntiger fliehen können. Aber wenn das jetzt immer der Fall ist, bei jeder Nachricht, die wir lesen, bei jeder Schlagzeile, bei jeder Fernsehsendung, die Amygdala sind daueraktiv, dann kann das auf die lange Zeit betrachtet unfassbar stressen, anstrengen und eben auch zu Erschöpfungszuständen führen.
Aber was mache ich denn, um da rauszukommen? Ich kann ja nicht keine Nachrichten mehr konsumieren.
Nee, das halte ich auch für unsinnig, aber es gibt viele gute Möglichkeiten, sich zu schützen. Also ich würde beispielsweise den Nachrichtenkonsum begrenzen. Also ich bin sehr dankbar, dass Sie es ansprechen, weil komplett nicht informiert zu sein, ist dumm. Ja? Mhm. Sie können ja froh sein, dass es Radio und Fernsehen gibt. Wir haben das Recht, informiert zu sein. Informationen sind gut, aber wir müssen die Menge begrenzen. Mhm. Und da empfehle ich, dass wir jeden Tag zu einer bestimmten Zeit Nachrichten konsumieren, aber nicht über den Tag verteilt. Mhm. Ein großes Problem ist heute, dass wir das so schnipselartig, also ich nenne das in Konfetti-Modus, ja, in so kleinen Schnipseln Nachrichten konsumieren und Straßenbahn mal schnell und wenn wir im Café sitzen.
Und dann nur Überschriften lesen.
Ja, genau.
Das ist
nur
nämlich auch Horror.
Richtig, die reißen unsere Amygdala auf, aber sie lassen uns mit der Lösung alleine. Ne? Und die recherchieren wir gar nicht. Die interessieren uns gar nicht mehr. Es geht dann weiter. Und das alle 5 Minuten. Wir haben ja ein Handy-Checking von über 100 Mal pro Tag. Je jünger die Generation, desto häufiger. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass ein junger Mensch, der ein Handy, sag mal, in der 5., 6. Klasse rumträgt und in jeder Pause über TikTok Videos von Palästina und Israel sieht, dann müssen wir uns nicht wundern, dass die Kinder auch mental angegriffen sind. Damit ist jetzt gar keine Kritik irgendwie an Handys und an TikTok. Nur wir müssen uns diese riesige Menge an Nachrichten und Informationen mal klar machen, die oft falsch sind, die keiner korrigiert und die einfach auf unser Gehirn einströmen in einer unfassbaren Masse. Und Studien zeigen, dass das jedes Jahr zunimmt. Und deswegen ist eine Begrenzung wichtig, also zu einer bestimmten Zeit. Und dann wieder abschalten und weitermachen mit dem normalen Leben. Das wäre eine Möglichkeit.
Ja, und dann auch mal tiefer nachlesen. Nicht nur die Überschrift lesen, sondern wirklich mal in den Artikel gehen, ein bisschen sich in dem Thema zu vertiefen.
Richtig.
Damit man einfach ein breiteres Wissen anhäuft und nicht nur diese meistens ja sehr aufmerksamkeitsheischende Schlagzeile liest.
Ne? Und weil man andere Perspektiven sieht. Wenn man eine Tageszeitung liest, die viel Hintergrund liefert, dann erfährt man auch ein paar Perspektiven und dann können wir das viel, viel besser verdauen und verarbeiten.
Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Zuversicht und Hoffnung?
Schön, ja. Das ist mir tatsächlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
Da habe ich echt drüber nachgedacht,
ja?
So richtig auf den grünen Zweig bin ich da nicht gekommen.
Ja, das verstehe ich, weil wir das gerne beides in einen Topf werfen und sprachlich nicht differenzieren. Das ist ein riesiger Unterschied. Beides ist übrigens wertvoll, ne? Wenn Menschen hoffen, ist das was ganz Wunderbares. Aber ich weiß durch meine therapeutische Arbeit, Hoffnung alleine reicht nicht. Zuversicht ist wichtiger. Was ist der Unterschied? Hoffnung bezieht sich oft auf sehr, sehr weit entfernte Punkte in der Zukunft und meist auf Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Also ich sage mal ein Beispiel. Wir hoffen auf besseres Wetter nächste Woche. Wir hoffen auf ein Leben nach dem Tod. Wir hoffen, dass die Fußballnationalmannschaft endlich Weltmeister wird.
Oh ja.
Ja? So, das sind alles schöne Dinge, die haben ihre Berechtigung, aber es sind Dinge, die entziehen sich unserer Machbarkeit. Und Zuversicht bezieht sich immer auf etwas, was unmittelbar bald möglich ist, also auf eine nahe Zukunft und Achtung, auf etwas, was wir aktiv beeinflussen können. Also ich bin zuversichtlich, dass ich es noch rechtzeitig zur Radiosendung auf die blaue Couch habe.
Und Sie haben es hingekriegt, ja. Yay.
Ich bin zuversichtlich, dass ich mein Fahrrad reparieren kann. Ich bin zuversichtlich, dass es heute Abend ein wunderschöner Essen mit meiner Frau wird. So. Und diese Zuversicht hilft Menschen in Krisen viel mehr als die Hoffnung. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, den ich für mich in meiner Therapie kennengelernt habe mit meinen Mitmenschen. Ich muss ihnen Zuversicht geben. Wenn ein Mensch eine Krankheit hat oder eine Ehekrise oder eine andere gesundheitliche Sorge, auf welche nächsten Schritte können wir uns konzentrieren? Wo können wir gemeinsam den nächsten Schritt machen? Wir können das Problem vielleicht noch nicht vollständig lösen, aber wir können einen Schritt machen. Und das macht Mut, weil man erkennt, hey, ich kann ja was machen. Ich befreie mich aus dem Klammergriff meiner Amygdala, meiner Angstzentren und komme ins Handeln. Und das macht Zuversicht.
Das ist Ihnen ja auch ganz wichtig. Ne? Also man kann ganz viele dolle Achtsamkeitssprüche lesen und Affirmationen und sich im Spiegel sagen, du bist großartig und wunderschön. Aber man muss ins Handeln kommen.
So ist es.
In so eine Selbstermächtigung. Und das, haben Sie da ein Beispiel?
Naja, wenn ich bleibe bei der Ehekrise. Ja? Nicht, dass ich eine hätte. Ja?
Aber Sie hören bestimmt oft genug davon, nehme ich mal.
Ich bin selber total glücklich verheiratet. Aber ich höre oft davon, genau. Und da lässt sich es gut dran zeigen. Wenn zwei Menschen zu mir kommen, die Eheprobleme haben und Angst haben, dass das den Bach runtergeht und dass sie auseinandergehen, das Haus verkaufen müssen, sie nicht wissen, wer kümmert sich um die Kinder und so weiter, dann hilft ihnen nicht so sehr die Hoffnung auf eine gute Ehe in 5 Jahren oder in 10, sondern die Zuversicht im nächsten Schritt. Was können beide tun, damit Ehe gelingt? Was kann ich machen, um mich für den Partner attraktiv zu machen? Was kann ich tun, damit die Partnerschaft gelingt? Was können wir machen? Gemeinsame Beziehungszeit zum Beispiel nehmen, den nächsten Urlaub planen, zusammen ein Theaterabo abschließen, zum Beispiel, was ich immer gerne nehme und so weiter. Und wenn beide sich auf diesen Schritt konzentrieren und im Rahmen ihrer Möglichkeiten sich fokussieren auf das, was sie beide zum Gelingen beitragen können, dann macht das Mut. Und man muss also auch hier Menschen aus dieser fernen Zukunft zurückholen in die unmittelbare Gegenwart oder die nahe Zukunft. Was können wir jetzt machen? Das macht Mut. Anderes Beispiel, wenn jemand Klimaangst hat, das gibt es ja oft unter jungen Menschen. Ne?
Und da fühlen wir uns ja irre machtlos.
Total.
Ne? Ja, ja.
Dann bringt es überhaupt nichts, darauf zu hoffen, dass die Erderwärmung in 100 Jahren weniger als 2,0 Grad betragen wird. Das bringt überhaupt nichts. Sondern was kann ich jetzt tun in meinem bescheidenen Einflussgebiet, um zu einem besseren Klima beizutragen. Kann ich aufs Fahrrad umstellen? Kann ich einen Urlaub ausfallen lassen? Kann ich Bäume pflanzen? Egal, was es ist. Aber wir sehen psychologisch etwas unheimlich Spannendes, auch in der Neurowissenschaft. Wenn sich Menschen auf den nächsten Schritt konzentrieren und ihre ganze Energie auf das fokussieren, was sie jetzt machen können, plötzlich werden die Amygdalae kleiner. Die werden weniger aktiv. Und die Angst geht zurück.
Und diese positiven Erfahrungen, die nehme ich dann quasi mit in mein Mindset, in mein Leben und zehre davon.
So
und
ist
die
es.
Geben mir Zuversicht
Jawohl,
für die Zukunft.
Ganz genau. Und deswegen darf man sich auch an diese kleinen Erfolge erinnern. Was ich total schade finde, ich weiß nicht, wie Sie es empfinden, aber ich sehe das immer so bei meinen Patienten. Man erinnert sich ja doch am Ende des Tages immer nur an den ganzen Mist, der nicht geklappt
man
hat.
Man erzählt sich auch den Mist am Abend,
Absolut,
ne? wenn man aus der Arbeit kommt. Also nicht, dass es bei uns Mist gäbe, ne? Aber.
Ja, aber das Gehirn hilft einem auch, sich an diesen ganzen Kram zu erinnern. Was ist nicht gelungen? Was haben wir für Fehler gemacht? Und das ist eigentlich total schade. Mhm. Dabei ist eigentlich unser ganzer Tag eine Abfolge von gelingenden Dingen, wenn wir ehrlich sind. Wir vergessen es nur. Und deswegen empfehle ich immer, am Ende des Tages sich nochmal kurz klar zu machen, hey, was hast du heute erreicht? Wo hast du ein Kompliment bekommen? Wo hast du jemandem geholfen? Die Hand gereicht? Was ist dir gut gelungen? Und damit ins Bett zu gehen, das hilft nicht nur besser zu schlafen, ist übrigens nachgewiesen, dass unser Schlaf besser ist, wenn wir den Tag mit etwas Positivem abschließen, gibt es tolle Arbeiten, sondern das, was Sie eben sagten, es macht uns Mut für das nächste Mal, weil wir erkennen, hey, wir sind ja gar nicht so passiv, wir sind ja gar nicht so hilflos, wir können immer etwas tun.
Tagsüber kann ich ins Tun kommen, ins Handeln, aber wenn ich nachts im Bett liege, soll ich ja nun mal schlafen und nicht handeln.
Sehr gut.
Und dann wache ich um 3 Uhr morgens aber auf und dann gehen aber die Gedankenspiralen oft los bei mir und ich komme da überhaupt nicht mehr raus. Ne? Also dann denke ich über Sachen nach, wo ich mir denke, was ist mit dir,
Knoll? Ja, ist oft in der Nacht.
Aber wie komme ich denn da raus?
Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Der Grund dafür, dass Ihnen das passiert, sind Sie übrigens nicht alleine.
Ja, ich weiß, ganz viele.
Ja, ja. Und oft zwischen 2 und 4 in der Nacht. Das hat damit zu tun, dass unser Serotoninspiegel niedrig ist. Und dieses Hormon oder dieser Botenstoff ist für den Ausgleich unserer Stimmung zuständig. Und der ist ganz normal bei allen von uns in dieser Zeit zwischen 2 und 4 am niedrigsten.
Ach, deshalb wache ich da auf und habe dunkle Gedanken.
So ist es. Ah. Man hat die nicht um 12 Uhr, man hat sie auch nicht mehr um 7 oder um 10, sondern ganz oft in der Nacht. Kopfkino und dann kommt man nicht mehr zur Ruhe. Was dann helfen kann, ist, dass man diesen Serotoninspiegel versucht, etwas auszugleichen. Die Studien zeigen zwar nur einen mäßigen Effekt, aber das kann man tun, indem man etwas isst vor dem Schlafengehen, was Tryptophan enthält. Tryptophan ist eine Aminosäure, die nehmen wir auf, die geht ins Blut, geht in den Kopf und wird da zu Serotonin aufgebaut. Also ein Baustein, wenn man so will. Und Tryptophan ist enthalten in Thunfisch. Weiß nicht, ob man das jetzt so nachts schnabulieren möchte.
Soll man
nicht.
Das dann nachts um 3 essen oder vorm Schlafen gehen?
Wenn vorm Schlafen gehen. Gut. Aber ich würde denken, um 0 Uhr hat da keiner Lust drauf, dann gibt man es halt der Katze. Aber was genauso geeignet ist, wären Walnüsse. Walnüsse haben sehr viel Tryptophan, ein Stückchen Banane, man kann auch so ein halbes Glas Kakao trinken. Also das sind Lebensmittel, wo Tryptophan drin ist und die konnten in Studien zeigen, dass es den Serotoninspiegel etwas ausgleicht. Und das könnte eine kleine Hilfe sein, dass man nachts dann nicht mehr so Kopfkino hat.
Man sollte ja eigentlich meinen, dass man, wenn man ein bisschen älter ist, also ich bin jetzt 53, habe auch schon einige Erfahrungen gemacht in meinem Leben und so, und viele unserer Hörerinnen und Hörer sind im Alter, dass man dann schon oft die Erfahrung gemacht hat, dass man Dinge eigentlich ganz gut hingekriegt hat, dass sie gar nicht so schlimm waren, wie man sich das gedacht hat. Das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, dass das oft so ist. Warum ist es denn dann so, dass doch viele Menschen, habe ich das Gefühl, wenn sie älter werden, eigentlich ängstlicher werden, pessimistischer werden? Weil das stelle ich schon fest in meinem Umfeld. Und ich merke es an mir genauso, dass ich so ein bisschen, also ich bin nicht mehr so wild wie vor 15 Jahren, ne? Dass ich mich in alles so reinstürze und ständig aus meiner Komfortzone raushüpfe und so weiter. Eigentlich müsste man doch selbstbewusster werden und sagen, hey, bis hierher habe ich das gut geschafft.
Ja, da muss man, das muss man differenzieren. Das ist tatsächlich nicht ganz so über einen Kamm zu scheren, wie es jetzt gerade war. Tatsächlich werden wir im Alter ein Stück weit gelassener. Das kann man zeigen. Nicht alle. Natürlich, es geht immer um Mittelwerte von Populationen, die man untersucht. Aber insgesamt werden wir gelassener. Wir werden auch zufriedener wenn wir älter werden. Mhm. Also das niedrigste Glück haben wir so in der Mitte des Lebens. Vorher sind wir glücklich und danach sind wir wieder glücklich. Man spricht von diesem U des Glücks.
Mitte des Lebens zwischen 40 und 50?
Ungefähr.
Oder? Ja, okay.
Genau. Das hat damit zu tun, dass man doch unglaublich viel arbeiten muss in der Regel.
Da bin ich durch.
Ja, ja. Ja, vielleicht, wer weiß, dass vielleicht auch ein paar erste gesundheitliche Probleme auftreten, die Kinder rumzicken in der Pubertät. Also man könnte sich verschiedene Gründe überlegen, warum das so ist, aber es ist tatsächlich so. Und das Schöne ist, dass wir, wenn wir älter werden, meist etwas gelassener werden, auch zufriedener mit unserem Leben. Wir brauchen nicht mehr ganz so viel. Auch sehr schön ist, dass wir im Alter Beziehungen viel intensiver wahrnehmen, die Freundschaften besser gestalten. Also man spricht vom Altersgewinn in der Gerontoforschung. Nicht alles wird schlechter. Und dass Sie sich das Gefühl haben, jetzt mit 53 nicht mehr sich in alles reinstürzen zu wollen, ist eigentlich auch gut, weil Ihr Gehirn oder Sie als Mensch ja auch sich ein bisschen schützen müssen davor, dass Sie sich nicht überfordern und dass das Herz-Kreislauf-System oder die Knochen aussteigen. Also dass Sie so ein kleines bisschen nicht mehr ganz so Rambo-mäßig sind wie in jungen Jahren, ist ja was Gesundes. Es stimmt auch nicht, dass wir im Laufe unseres Lebens Krisen schlechter bewältigen. Das Gegenteil ist der Fall.
Ich meinte nicht Krisenbewältigung, ich meinte diesen Pessimismus. Es ist oft so, dass dieses Jammern, die Welt, früher war alles besser, das ist ja schon was eher ältere Menschen
machen. Ja, so ein bisschen, wir haben so ein bisschen Nostalgie, wir gucken oft verklärt in die Vergangenheit, da ist schon was Wahres dran. Aber trotz allem ist es so, wenn man es, man muss mal sehr vorsichtig sein, es gibt sehr, sehr viel unterschiedliche Menschen.
Natürlich, total. Das
Ganze. Aber wenn man groß, deswegen ist Wissenschaft manchmal wichtig, wenn man große Populationen untersucht, sehen wir, und das ist eine ganz, ganz tolle Untersuchung aus Australien, die gezeigt hat, dass der Mensch in seinem Leben etwa im Schnitt 5 richtig schwere Krisen hat. Dazu gehören zum Beispiel eine schwere Erkrankung, nehmen wir vielleicht Krebs, eine Trennung vom Lebenspartner, vielleicht, dass man mal überraschend entlassen wird und so weiter. Das wären Krisen. Und interessant ist, dass die Forscherin zeigen konnte, dass die Krisen im Laufe des Lebens uns etwas gelassener machen. Dass wir also nicht mehr mit diesem Furor reagieren wie in jungen Jahren. Also auch hier scheinen die Lebenserfahrung und das Wissen, okay, ich krieg das schon irgendwie gewuppt, zu helfen, im Alter nicht mehr ganz so schnell den Boden unter den Füßen zu verlieren.
Und nicht mehr in so einen Alarmmodus zu kommen,
genau.
Weil das ist ja schon das, was man, und das ist ja auch witzig, wenn man so an seinen ersten schlimmen Liebeskummer zurückdenkt und damals ja gedacht hat, ich muss jetzt sterben.
Richtig. Und heute würde man sagen, den Kindern, du bleib ganz locker, es kommt der Nächste.
Ne? Ja, man muss sie aber trotzdem ernst nehmen, das ist schon wichtig, weil die fühlen das ja, ne?
Ja, gut, sehr guter Hinweis, dass sie das nochmal sagen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das muss man tun, habe ich auch schon oft ins Fettnäpfchen getreten.
Sie haben Teenager auch, gell?
Teenager, es geht erst gerade los bei beiden, aber es ist ein ganz heißes Eisen, man darf da nicht zu.
Ich weiß, das habe ich auch meine Tochter. Wir müssen dringend noch über Humor reden, weil der spielt ja eine riesengroße Rolle, wenn es um Zuversicht geht.
Absolut.
Humor ist gleich Tragik plus Zeit, das ist ein Zitat, das Sie auch sehr gerne verwenden.
Voll gerne, ja. Das ist aber nicht von mir, die Lorbeeren verdiene ich nicht.
Ja, das ist ein englisches Zitat irgendwie.
Ja, man weiß gar nicht so genau, so eine englische Redensart. Das ist ein wunderschöner Humor ist Tragik plus Zeit. Was soll das heißen? Soll heißen, dass die meisten Dinge im Nachhinein sich als lustig entpuppen. Wohlweislich nicht alles, ganz klar, das Leben ist kein Klacks. Aber viele Dinge, die wir, also Führerscheinprüfung, Abitur oder eben auch der Wohnungsumzug, das sind ja Dinge, wenn wir davor stehen, immer, oh Gott, entpuppen sich im Nachhinein teilweise als lustige Geschichten. Und das ist eine Konstante, die man schon vor Jahrhunderten beobachtet hat in verschiedenen Kulturkreisen. Im Nachhinein ist fast alles lustig. Und man erzählt es sich am Stammtisch oder am Telefon mit seinen Freunden. Und das Schöne ist doch, wenn wir das wissen, dass es das meiste im Nachhinein uns ein Lächeln abbringt, dann können wir es doch auch schon gleich tun.
Es gibt ja sogar Menschen, die so reflektiert sind in einer schwierigen Situation, die sich unerfreulich anfühlt, die sagen können, hey, in 2 Jahren ist es eine echt lustige Geschichte.
So ist es.
Jetzt noch nicht, aber in 2 Jahren.
Ja, richtig, genau. Und soll ich Ihnen was sagen? Das ist der Unterschied zwischen Lachen und Humor. Das Lachen ist an sich eine Technik, die hilft schon immens, weil man einfach mal so seine Gefühle rauslässt. Aber Humor ist viel mehr wert. Und was Sie gerade so schön beschrieben haben, das ist Humor, diesen Perspektivwechsel einzunehmen, mal anders auf die Sache zu gucken und das Komische in Dingen zu finden. Das ist manchmal sehr schwer, ich weiß. Aber wer das kann, der stellt sich anders gegenüber seinem Leben auf und der wird immer wieder Möglichkeiten finden, leicht zu werden.
Und in der Situation, denke ich, ist es ja auch wichtig, dass man unterscheidet zwischen Gefühl und Verstand, weil du fühlst natürlich, dass die Situation gerade irgendwie schrecklich ist, aber dein Kopf sagt dir, hey, das wird mal lustig, das ist jetzt gerade schlimm, aber eigentlich ist keine Katastrophe passiert, ne?
Vielleicht kennen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer diesen unglaublich wundervollen italienischen Film Life is Beautiful.
Das Leben ist schön mit Roberto Benigni.
Das Leben ist schön, genau. Der erzählt von dem Vater mit seinem Sohn, die, ich glaube, Ende des Krieges in einem italienischen Ort lebend von den Deutschen inhaftiert werden in einer Art, ich sag mal, Konzentrationslager. Und es ist eigentlich dem Vater klar, dass es wahrscheinlich zu Ende gehen wird. Und trotzdem schafft er es durch das Verdrehen ins Komische, dem Jungen das psychisch das Leben zu retten. Und das ist so berührend, weil wir sehen, dass ein Mann in einer schlimmstmöglichen Situation es trotzdem seinem Jungen zu lieben schafft, die Perspektive zu wechseln. Und das meint Humor. Wo Tragik das Leben auf der einen Seite zerstören kann, kann es das Leben auf der anderen Seite durch Humor eben auch wieder retten.
Sie haben da auch so ein schönes Bild in Ihrem Buch, die Perspektive wechseln. Stellen Sie sich einfach vor, Sie wären in diesem Moment die Fliege an der Wand, die Sie anschaut. Das finde ich auch total gut.
Ja, genau. Fly on the wall. Das ist eine ganz, ganz beliebte Technik in der Psychologie, sich selbst von außen zu beobachten. Dann findet man fast immer was Komisches.
Was ich ganz toll finde, ist Ihre Enthüllung, also Sie wissen das natürlich schon lang, aber mir ist es wirklich erst so klar geworden, unserer inneren Stärke. Also, dass wir die ganzen Eigenschaften, Stärken, die wir brauchen für dieses Leben, dass wir die alle schon in uns tragen. Ja. Und das haben Sie an einem ganz schönen Beispiel erzählt, an der Geschichte der Zauberer von Oz. Ja. Und da ist es mir nochmal so klar geworden. Vielleicht können Sie das nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer ganz kurz zusammenfassen, was da eigentlich für eine Reise passiert ist.
Wunderschöne Geschichte, leider fast in Vergessenheit geraten. Ja. Und ich wollte Sie wieder uns alle dran erinnern. Sie handelt von der Dorothy, die mit ihrem Hund Toto auf der Suche ist nach einem Magier, der ihr helfen soll für ihre Probleme. Und sie lernt auf ihrer Reise eine Vogelscheuche kennen, die sich wünscht, mehr als nur Stroh im Kopf zu haben und sich einen Verstand wünscht. Und sie schließt sich der Gruppe an. Und dann lernt sie einen Blechmann kennen, der sich wünscht, ein Herz zu haben, weil er innen hohl ist und schließt sich auch an. Und ein Löwen, der sich ängstlich fühlt und sich wünscht, dass der Magier ihn mutig machen möge. Auch er schließt sich an. Und dann reisen sie durchs Land und erleben ganz viele Abenteuer. Und als sie dieses Schloss erreichen von dem Magier, stellen sie fest, dass der Magier ein Scharlatan ist, ein Betrüger, ein Jahrmarkt-Gaukler, der ihnen ihre Wünsche gar nicht erfüllen kann. Er kann nichts. Aber durch ihn erkennen sie, und das ist das Bewegende an der Geschichte, dass sie all das, was sie glaubten, nicht zu haben, bereits auf ihrer Reise mehrfach bewiesen und eingesetzt haben. Die Strohpuppe hat nämlich kluge Entscheidungen getroffen und damit der Reisegruppe das Leben gerettet. Der Blechmann hat Herz bewiesen, hat sich um alle gekümmert und damit diese Fürsorge bewiesen, von der er dachte, er hätte sie nicht. Und der Löwe hat sie mutig verteidigt. Er braucht von keinem Magier auf der Welt Mut. Er hat ihn längst. Und die Pointe der Geschichte ist, dass wir das meiste, was wir uns wünschen, in uns eigentlich tragen. Auf unserer Reise und Schritt für Schritt entwickeln. Niemand kann es uns am Ende des Horizonts schenken. Wir können es uns auch nicht bei Amazon bestellen oder runterladen, aber wir können es im Leben entwickeln.
Aber wir müssen das natürlich auch rausholen auf unserer Lebensreise, ne? Wie das auch die Protagonisten in der Geschichte gemacht haben. Genau. Das heißt, auch mal in vielleicht ungewöhnliche Situationen gehen, sich mal aus der Komfortzone rausbewegen, damit ich das überhaupt spüre. Was kann ich da eigentlich, oder?
Deswegen bin ich auch kein Freund von Ratgebern, die einen ständig nur, Sie haben es ja eben schon gesagt, einreden, wie toll man sei und was man alles könne und alles andere wären Idioten, ich sag's mal etwas hart, und einen eigentlich nur beweihräuchern mit Chakrasprüchen, weil das macht einen Menschen nicht stark. Niemals. Das beruhigt allenfalls mal die Seele und streichelt sie ein wenig. Wirklich stark macht uns das, was im Zauberer von Oz stattfindet, das Rausgehen und Machen, sich ausprobieren, sich den Ungewissheiten stellen und Dinge tun und abends reflektieren, was ist passiert, was ist mir gelungen, was ist nicht gelungen, was war nicht so schlimm wie erwartet. Und wenn wir uns dieses Feedback geben, wird in den meisten Fällen ganz klar, dass der Mensch viel besser ist und dass wir viel mehr können, als wir es uns gegenseitig eingestehen.
Ich finde, das sind lauter so positive Nachrichten. Also wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht zuversichtlich sind, dann weiß ich auch nicht mehr, Busch.
Das ist lieb, danke.
Zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Da gäbe es viel. Wie lange haben wir noch Sendezeit?
Machen wir Top 3, okay?
Nein, also tatsächlich, eins haben wir schon besprochen. Hör nicht auf, Schlagzeug zu spielen.
Ja.
Ja, das, ich habe es ja Gott sei Dank noch weit gezogen, aber durch die Forschung, Wissenschaft ist es dann einfach, ich wollte unbedingt diese Professur tatsächlich, ist es dann in den Hinterkopf gerückt und eigentlich denke ich mir, Blödsinn, hätte ich weitermachen sollen. Aber vielleicht kann ich ja den Fehler ausbügeln. Was würde ich noch sagen? Nimm dich nicht so wichtig. Ich neige selber dazu, manchmal über mich zu stolpern. Ich gebe das ganz offen zu, dass ich mich zu ernst nehme und dann verkrampft denke und versuche, Menschen sozusagen ans Herz zu legen und mich selber daran zu erinnern, ab und zu mal einen Schritt zurückzunehmen, über sich selbst zu lachen, sich nicht so wichtig zu nehmen und sich gegenüber etwas barmherziger und freundlicher zu sein. Das schafft die meiste Leichtigkeit und da muss ich mich selber auch an meine eigene Nase immer wieder fassen.
Beruhigend, dass Sie auch noch auf der Reise sind, Herr Busch. Ja. Kopf hoch, mental gesund und stark in herausfordernden Zeiten. Ein wirklich sehr tolles Buch von Professor Volker Busch. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Es war richtig schön. Danke, dass ich da sein durfte.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.